Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jofix Glamour Spezial. Und warum heißt der ganze Bummens hier Spezial? Nun, es ist Pride Month und ich habe mir gedacht, ich lade mir heute einmal einen Experten ein, wenn es um das Thema Karriereplanung geht. Und wer würde sich da besser eignen als Professor Dr. Stefan Gellrich, Pronomen er ihm, himself. Denn Stefan hat wirklich Expertise, wenn es um das Planen von Karrieren geht. Und diese ganze Expertise, die teilt er hier nonchalant mit uns und erklärt uns, was wir beachten sollten, wenn es um das Thema Karriereplanung generell geht, was wir als Queer Professionals der Unternehmenskultur und Unternehmen als starkes Asset mitbringen und auch, in welche Fallen wir seiner Meinung nach tappen können. Da er wirklich viel Inhaltsvolles zu erzählen hat, höre ich jetzt schon auf zu lamentieren und ich würde sagen, Jofix Glamour, Spezial, auf geht's!
Jofix Glamour, der queere Karriere-Podcast mit Max und seinen Gästen.
Und dann sage ich, herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Stefan Gellrich, zu einem ganz besonderen Jofix Glamour, einem Jofix Glamour Spezial sozusagen, weil im Pride Month haben wir heute den absoluten Experten, wenn es um queere Karrieren geht, da. Vielen Dank, dass du dir Zeit für ein Jofix Glamour nimmst.
Danke, dass ich hier sein darf und danke für die Vorschusslorbeeren.
Ja, und danke, dass ich hier sein darf. Das ist gleich das Stichwort, denn wir nehmen diese Aufnahme an. Ich würde schon mal sagen, ich nenne es jetzt schon den heißesten Tag des Jahres. In einer wunderschönen Münchner Altbauwohnung im 4. Stock ohne Aufzug auch. Das heißt, wenn ich gleich meine Hauptsätze nur mit Luftholern zwischendrin formuliere, dann liegt es daran, dass man untrainiert ist. Aber ich freue mich sehr, dass du Gastgeber in deiner eigenen Wohnung bist und uns hier willkommen heißt.
Sehr gerne, sehr gerne. Wir sitzen in unserer Küche und da ist der Weg zum Kühlschrank nicht weit.
Und auch das ist das nächste Stichwort hier, weil Jofix Spezial, hast du dir gedacht, na Moment mal, der Name ist Programm, hier wird heute richtig aufgefahren. Und ich würde sagen, führ uns einmal durchs Menü, ich habe ja jetzt schon Respekt.
Also ich habe eigentlich was ganz Einfaches gemacht, eine Blechdose auf mit Fischeiern. Dann habe ich Blinis besorgt und Creme Fraiche aus Frankreich und Zitronen. Und wir tun dann auf die Blinis, ich mache dir das mal vor, dann kannst du es gleich nachmachen, tun wir ein bisschen Creme Fraiche. Dann nehmen wir etwas von dem Kaviar da drauf und dann mit der Zitronenscheibe tröpfeln wir was drüber und dann verschwindet das Ganze im Mund und dann muss der andere was sagen.
Du, also hier wird aber aufgefahren. Ich glaube, das ist das Glamouröste, was mein Auge seit langem gesehen hat. Von daher, ich tue es dir jetzt einmal nach. Creme Fraiche kommt hier auf den kleinen Mops.
Ist halt so für die queer Community ein kleiner Tipp. Das ist schnell gemacht, schmeckt mit deutschem Kaviar sehr, sehr gut. Und kostet nicht viel, ordentlich Zitrone drauf. Und wenn man die Bellinis nicht bekommt, dann ist noch besser eigentlich Taco-Chips. Mein Mann ist Südamerikaner. Dann Crunch ist noch ganz gut.
Aber es ist ja die podcastfreundliche Variante.
Genau,
habe ich mir gedacht, So, cheers.
Cheers.
Also das liebe ich ja nur. Das finde ich ja jetzt schon wunderbar. Nur um die Erwartungshaltung her anzusprechen, du wirst viel reden müssen, weil ich werde mich hier mit vollem Mund verköstigen die Zeit. Du hast mich abgeholt.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann wirst du auch trinken. Mhm. Und dann bin ich nicht der Einzige, der leid.
Dann machen wir hier gleich das nächste Mal. Cheers.
Genau.
Herr Professor Doktor, ich habe gesagt, das ist eine Jofix-Spezialfolge. Und ich habe mit dir hier jemanden vor mir, da macht mir der Lebenslauf ja schon Angst, aber du nimmst mich ja in die Hand. Wir machen Stück für Stück, nähern wir uns dem Status quo. Denn wenn ich mir deinen Lebenslauf angucke, dann haucht er einem Respekt ein. Aber nichtsdestotrotz fangen wir mal heute an. Du bist Geschäftsführer, Gründer von, und ich liebe dieses Wort, was ich jetzt gleich sagen werde, der Boutique-Beratung Ocean Drive. Und von daher, führ uns doch mal bitte ein, was ist Ocean Drive? Was machst du? Und vielleicht auch, wie bist du auf die Idee gekommen, Ocean Drive zu gründen?
Also Ocean Drive Consulting hat im Grunde zwei Felder. Zum einen möchte ich Individuen dabei helfen, Karrieremanagement richtig zu machen, Karrieremanagement als Beruf zu verstehen. Beruf kann man lernen. Und da geht es dann um so Themen wie, wie setze ich meine Karrierestrategie auf, wie mache ich einen Jobwechsel, wie werde ich noch wirksamer, wie handhabe ich Konflikte, was passiert mit Mobbing, was mache ich nach einem Burnout, wie komme ich da wieder rein. Also solche Themen. Mhm. Ich fasse das zusammen unter dem Thema Own Your Career. Und das Zweite ist, ich helfe Unternehmen dabei, die Führungsqualität ihrer Mitarbeiter zu betrachten und zu verbessern. Also Karrieremodelle aufsetzen, überprüfen, Jahresperformance-Prozesse verbessern, Management-System-Audits zu machen. Also wie gut ist die Führungsqualität? Brauchen die Coaching, Trainings und sowas? Alles, um sicherzustellen, dass der Laden attraktiv für gute Leute ist. Die Formulierung habe ich von meinem St. Galler-Chef Redmond Malik übernommen. Viele Grüße in die Schweiz an der Stelle. Der eben sagt, und da hat er absolut recht, ich sehe das genauso, die Führungsqualität, die Güte der Führung ist oft der Grund, warum Leute bleiben oder eben gehen. Und ich brauche jetzt gar nicht den Fachmangel, wie heißt das, Fachwertemangel?
Fachkräftemangel.
Fachkräftemangel. Den Fachkräftemangel zu bemühen. Man arbeitet in einem Laden und man muss gucken, dass man die richtigen Leute an Bord hat. Und darum geht es dann. Deswegen heißt der zweite Bereich Cancel Bad Managers. Und das Ganze, ja, das mache ich bei Ocean Drive und macht mir sehr große Freude.
Und wenn wir jetzt mal die Reise zurückgehen, dann muss man ja sagen, das erste große Jobangebot, das kam bei dir ja schon in Teenagerjahren, vor dem Studium überhaupt, da wurde ja am Mittagsessenstisch schon mal die Leitung eines Unternehmens angeboten. Und ich frage mich, wie kann ich mir das vorstellen? Da wurde gesagt, hey Stefan, hast du nicht Bock, irgendwie Unternehmensnachfolge zu machen? Und du hast gesagt, du, nee, danke, lass mal, ich wäre gern internationaler Consultant, kann ich mal das Salz haben? Oder wie lief das ab? Nimm mich mal mit.
Es ist genau so gewesen, wie du das geschildert hast. Mein Großvater hat eine Drahtheftmaschinenfirma gegründet. Die hat mein Vater dann geleitet. Drahtheftmaschinen sind, wenn man einen Karton Whisky kauft oder Wein, dann ist der entweder geklebt oder geheftet. Und dafür haben wir so Heftklammern hergestellt. Und mein Vater war damals 58. Ich war so 15 rum und er hat dann beim Mittagstisch so aus dem Nichts gesagt, Stefan, sag mal, könntest du dir vorstellen, später die Firma weiterzuleiten? Dann habe ich gesagt, nee, ich würde eigentlich gerne internationaler Karriereberater werden oder Consultant werden. Damals war es noch Consultant. Mhm. Einfach aus, weil ich das irgendwo mal gehört hatte und cool fand. Und dann meinte er, gut, dann musst du auch keinen Mathematik-Leistungskurs machen, keinen TUM-BWL oder wirklich Maschbau studieren. Ja, und dann war der Drop eigentlich gelutscht. So, und dann hat er die Firma verkauft, hat sich bis zu 65 dann ist dann in Frührente gegangen und ist rumgereist mit meiner Mutter.
Du toll, das klingt nach einer tollen Lösung. Und dein Plan ging ja auf. Dann ging ja die Consultant-Reise los, denn Studium an der LMU, Promotion an der Universität von Paris und dann kam der Jobeinstieg ins Consulting in Deutschland, dann in Frankreich bei Ernst & Young.
So ein bisschen in der Art, ein bisschen andersrum.
Ja. Drösel mal auf.
Genau. Ich habe studiert in München, habe ein sehr, 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 sehr schlechtes Examen gemacht. Also ein schlechtes Examen, es war einfach super durchschnittlich. Ich bin gerne durchgefallen. Das hilft mir heute, weil ich die Fächer einfach wirklich fundiert gelernt habe und nicht nur auf eine Klausur hin.
Ja.
Aber ich hatte wirklich ein ganz normales Durchschnittsexamen, 2,9 oder so, also nichts Dolles. Und habe in Deutschland keinen Job gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also wenn du blöd bist, dann sei halt irgendwo blöd, wo es schön ist. Und dann wollte ich nach Spanien. Und dann habe ich mich reingesetzt ins Auto und bin von Bonn, wo ich herkomme, nach Madrid gefahren oder wollte da fahren in meinem Golf, ja, Generation Golf. Und habe dann, auf dem Weg ist halt Paris und habe dann bei einer Freundin einen Zwischenstopp gemacht. Die meinte, ja, bleib halt einen Monat hier, so, wenn du, also ich meine, wenn dich keiner erwartet in Madrid. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, das mache ich. Monat Paris, why not? Ja, ich konnte zwar kein Französisch, aber ich habe dann in einer Bar einen Typen kennengelernt und der meinte, was machst du denn beruflich? Ich so, ja, ich habe gerade Abschluss gemacht, BWL, ich würde gerne Unternehmensberater werden. Er so, ja cool, dann bewirb dich bei uns. Wir suchen nämlich gerade Leute, die Deutsch und Englisch können. Aber ich sagte, ja klar, aber ich kann kein Französisch. Und er so, easy, es kann hier jeder Französisch, wir können nicht gut Deutsch und wir können nicht gut Englisch. Also bewirb dich. Ich bin einigermaßen so durch diese Bewerbungsgespräche gekommen. Ich hatte so nachgeguckt, was heißt so, was ist ihre Stärken und also diese typischen Fragen. Ja. Und dann haben die mir einen Job angeboten und die Firma heißt Ernst & Young. Und als ich dann nach Deutschland mal wieder kam, hier nach München, habe Freunde besucht, so oder dann laufe ich auch so Menschen über den Weg, die aus dem Studium gemerkt haben, dass ich eigentlich nicht so der dolle Typ bin. Und da habe ich dann sagen können, ja, ich arbeite jetzt bei 19 Jahren in Paris und alles schick. Ich habe dann, weil eben um mich herum tatsächlich alle nur Französisch gesprochen haben, relativ zügig Französisch gelernt. Berufliches Französisch ist erstmal einfach, weil im Consulting, du bist ja auch im Consulting, wenn du 100 Sätze kannst, die musst du nur richtig durchwirbeln, dann bist du eigentlich, das wiederholt sich immer wieder.
Und davon noch ein Drittel sind englische Fachvokabeln.
Richtig, ganz genau. Und was dann so nach 3 Jahren kam, hat man dann auch die Witze verstanden. Und nach 5 Jahren konnte ich dann auch im Film gucken und entspannt sein. Mhm. Und in der Zeit kam dann, habe ich dann meinen Doktorvater kennengelernt. Der meinte, hey, ich habe gerade ein Thema offen. Ich glaube, du wärst da ganz gut für, weil ich war bei Ernst & Young im Change. Und dann hat er gesagt, ja, dann wie wäre es denn, wenn du darüber promovierst, wie Leadership Soft Skills entstehen unter der Betrachtung von Unternehmenskultur. Ja, und dann habe ich das so nebenher gemacht.
Das heißt, du hast parallel als Consultant gearbeitet und promoviert.
Ja, ja, und das war auch ein Stück weit, ich sag mal, anstrengend, weil ich eben morgens immer um 6 aufgestanden bin. Ich habe von 6 bis 8 in der DIS gearbeitet und bin dann ins Büro gegangen. Dann war ich um 9 im Büro. Und abends habe ich dann nochmal so ein Stündchen weitergearbeitet. Also es war schon eine intensive Zeit. Mhm. Aber das Thema hat mir echt Spaß gemacht. Und das war so einer der ersten Wendepunkte in meiner Karriere, weil ich einfach gemerkt habe, Mensch, da ist ein Thema, was mir wirklich interessiert. Und dann, dann ging es weiter.
Und sag mal, hat sich denn das Consulting so angefühlt, wie du es dir als 15-Jähriger am Mittagstisch vorgestellt hast?
Es war eigentlich leichter, weil jeder, der Consulting ein bisschen von innen kennt, weiß, du brauchst eigentlich nur einen Kopf, der denken kann auf den Schultern. Ja. Also Ausbildung ist eigentlich jetzt nicht wirklich so wichtig.
Ja.
Also nur so am Rande, also vor allen Dingen am Anfang. Hier ist das Tool, hier ist das Template, hier ist der Prozess, füll das aus, stell die Fragen, strukturier es. Also Consulting ist ja so eine Dienstleistung, die hilft, etwas Kompliziertes einfach zu strukturieren, damit der Kunde drauf gucken kann und sagen kann, ah, okay, so ist das, jetzt verstehe ich. Ja. Und der zweite Teil ist, dass man so sagt, jetzt, das ist der erste Schritt, danach kommt der zweite und dann erst der dritte und dann sagt er, oh, alles klar, mache ich. Das hört sich so an, als ob die Kunden dumm wären, dann weit gefehlt, aber diese schwierigeren Analysethemen, mit denen man sich auseinandersetzt, also jetzt in meinem Fall Change Management, die macht man halt nicht jeden Tag.
Mhm.
Und auch genau wie bei dem Thema Leadership, die Leute denken, dass es relativ einfach ist zu tun, weil es ja eben nicht Architektur ist oder Luft- und Raumfahrttechnik, wo man weiß, wow, da muss ich echt viel studieren. Es wirkt so einfach und wenn man es dann tatsächlich machen muss, dann merkt man ja, so einfach ist es doch nicht. Und da hilft es dann einfach, wenn Leute, die das öfter machen, da reingehen und unterstützen.
Ja. Dann bist du ja aber während des Promovierens auf den Geschmack gekommen und hast gesagt, nach ein paar Jahren Ernst & Young, ab zurück in die Wissenschaft, ich gehe an eine Business School, ich wäre Junior Professor an der ESBC. Erklär mal, wie ist es dazu gekommen?
Das war auch eher Zufall, also Protean Career Approach nennt man das in der Fachsprache. Die ESCP ist eine der drei großen relevanten, auch international anerkannten Grandes Écoles in Frankreich, also eine Privatuni. Und die ist auf Ernst & Young zugekommen, hat gesagt, wir möchten jemanden machen, haben, der bei uns einen Vortrag hält über das internationale Consultingwesen. Und dann haben die geguckt haben gesagt, ja, und das sollte in Englisch sein. Dann haben die geguckt und haben sie gesagt, nehmen wir den Deutschen, der macht das auf Englisch. Haben mich dann dahin geschickt. Und ich habe einen sehr lustigen, guten Draht zu den Leuten gefunden. Es war ein ziemlich großer Kreis. Es waren so 200 Leute, die da saßen, die sich das angehört haben. Und danach ist der gastgebende Professor auf mich zugekommen und hat gesagt, also Stefan, möchtest du das nicht öfter machen? Dann habe ich gesagt, ja, und ich promoviere auch gerade. Ach ja, in welchem Feld? Ja, Human Resource Management. Dann meinte er, ja, dann übernimm doch gleich einen Kurs. Und schwuppdiwupp hatte ich da den Job. Und dann bin ich da hingegangen.
Du, das klingt bei dir alles, als fädelt es sich an der Perlenkette sehr, sehr einfach auf. Würdest du sagen, dass der Zufall auch immer eine Rolle mitgespielt hat?
Der Zufall hat immer eine Rolle gespielt. Und das ist das, was ich eben mit Protean Career Management eben meinte. Es gibt so zwei Extreme im Karrieremanagement. Das eine ist, man macht das total zufällig, was kommt. Ich nenne das windgetriebene Karrierestrategie. Also man setzt so die Segel und der Wind bläst in die Richtung, wo er halt bläst. Mhm. Und das Schiff fährt in die Richtung, legt mal hier an, legt mal da an und dann steigt man aus, sagt, ach ja, schön hier. Oder auch doof und dann fliegt man weiter. Also so. Und das andere, also nicht windgetrieben, ist die kursgetriebene Karrierestrategie. Und die haben natürlich, die in der Reinform zu machen, das ist fast unmöglich. Aber ich halte es für sehr, sehr wichtig und richtig, wenn man einen Karrierekurs sich definiert, um zu sagen, so, die nächsten 15 Jahre möchte ich ungefähr in diese Richtung segeln oder tun. Mhm. Und wenn ich mir das überlege, dann kann ich auch schneller Opportunities erkennen, die sich mir auftun. Und und zwischen diesen beiden Extremen, Wind- und kursgetriebene Karrierestrategie, ist es dann am Ende tatsächlich immer etwas, was in der Realität passiert. Ja, also ich beobachte auch bei meinen Klienten oder Mandanten sehr, dass diese Karrierestrategie viel zu wenig gemacht wird. Und deswegen eiern sie so ein bisschen oder schippern so über die Weltmeere. Mhm. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man weiß, wo will man hin. Und dann setzt man an. Und bei mir ist es dann eben so gekommen. Ich hätte am Anfang wahrscheinlich mich gar nicht getraut, so eine Karriere anzuvisieren. Ja, deswegen.
Du, und um den ganzen Nachdruck zu verleihen, läuten hier gleich die Glocken noch nebendran. Das hat Gewicht, was du hier sagst. Und ob es jetzt der Wind oder der Kurs war, du bist dann nach St. Gallen gegangen an das Malek Management Zentrum. Und jeder, der oder jede, die mal BWL studiert haben, denken sich doch irgendwie im Moment mal Management, St. Gallen, Malek, da klingelt doch irgendwas. Hilf uns mal auf die Sprünge. Woher kennt man's?
Ja, also das kennt man. Der Professor Malek hat bei Professor Ulrich promoviert und habilitiert. Und Ulrich hat so das ganze St. Galler Management-Modell und die Management-Schule in St. Gallen in den frühen 70er Jahren auf die Beine gestellt. Und dadurch hat St. Gallen, die Universität, einen wahnsinnigen Ruf bekommen. Und ein Institut hat man dann dem jungen Malek zum Managen gegeben, weil das sehr, sehr erfolgreich war, da ging es eben um wirksame Führung, hat man das dann relativ schnell ausgegliedert und dadurch ist das Malek Management Zentrum St. Gallen entstanden. Und als ich dort gearbeitet habe, waren es, wenn ich mich nicht irre, es waren ungefähr 200 Berater und 100 Backoffice-Mitarbeiter.
Du, und jetzt mache ich mal ein bisschen größere Schritte. Danach ging es für dich als Honorarprofessor nochmal nach Mexiko und dann, jetzt wird spannend, wir schnallen uns an, ging es zu Accenture als Senior Principal in dem Bereich People, Talent, Organization. Man merkt schon, ich lese hier gerade ab, Hände an die Hosennaht. Und du warst verantwortlich für über 50 Mitarbeitende. Wie bist du denn aus der, ich sag's jetzt mal, Wissenschaft, aus der Lehre, auch aus dem Coaching, dann wieder wirklich in eine ja schon fast Konzernstruktur zurückgekommen? Was hat's gebraucht, um dich wieder in den Konzern zu kriegen?
Also, wie so oft, war der Auslöser war ein privater. Ich habe zwei Schwestern, die eine lebt in Aachen, mein Vater ist schon relativ früh gestorben, meine Mutter lebte in Bonn und meine andere Schwester lebt in Namibia. Die ist mit 24 ausgewandert und seitdem eben dort unten. Und dann hat meine Mutter, die dann eben in den 80ern war, meine beiden Eltern sind Jahrgang 26, Die hat dann gesagt, ich finde es eigentlich schade, dass ich 3 Kinder habe und 2 leben auf anderen Kontinenten. Und es wäre vielleicht schön, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass man irgendwie mal näher kommt. Und dann habe ich, gesagt, ja, okay, ich gehe mal wieder ins Consulting zurück, nachdem ich so viel Lehre gemacht hatte. Und habe angefangen, ja, mich bei den großen Consultinghäusern zu bewerben. Ich lache jetzt gerade, weil mir gerade etwas eingefallen ist, als ich mit unserem damaligen Top-Chef im Gespräch saß, hat der gefragt, wieso haben Sie sich bei Accenture beworben? Mhm. Und ich habe ganz ehrlich geantwortet, ich habe gesagt, naja, ich habe bei A angefangen, bei Accenture fängt halt mit A an.
Du, da ist der Brandname mal im Vorteil. Es hätte auch WCG werden können,
ja, genau. Aber Accenture war es dann. Mhm. Und der ganze Bereich People Talent Organization hat Learning, HR und Change Management gehabt. Und ich habe dann für den Managing Director stellvertretend diesen Change Management Bereich sehr maßgeblich mitgesteuert.
Und sag mal, wenn man aus der Wissenschaft kommt und du ja weißt, wie es eigentlich richtig geht, in verschiedenen Positionen hast du in dem Thema promoviert, also dir macht man nichts vor und dann triffst du auf einmal auf die Wirklichkeit, verzweifelt man dann?
Ich glaube, man verzweifelt immer, egal ob man weiß, ob es richtig oder falsch ist. Aber das Schöne in der BWL ist, es gibt kein wirkliches nur richtig oder nur falsch. Es sind sehr viele Grautöne und es hängt sehr viel von den Perspektiven ab, die anderen einnehmen. Ja, und dann macht man eben Sachen, die gut funktionieren. Und dann empfehle ich habe schon das probiert, das ging relativ gut, lassen Sie uns das mal probieren. Und wenn dann ein Pushback kommt, dann sage ich, ja, warum, was stört Sie an der Idee? Und dann überlegen wir, wie man das zusammenkriegt.
Und nach fast einer Dekade Accenture, dann die Selbstständigkeit. Was hat's gebraucht? Ich stelle auch fest, ich habe verschiedene Leute hier schon sitzen gehabt, die sich mitten in Corona selbstständig gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es da eine Korrelation gibt, aber führ mich mal ein, was hat's bei dir gebraucht?
Also bei mir hatte das überhaupt nichts mit Corona zu tun. Mhm. Ich habe mit Anfang 50 gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 65 in die Pension gehe und unsere Blumen auf dem Balkon gieße. Und damit ist die Sache, also mein Tag braucht mehr.
Ja.
Und ich habe wirklich versucht, ein Business, was ich vorher schon gemacht habe, nämlich einfach Freunden Rat zu geben, wie macht man es richtig, wie bewirbt man sich, solche Sachen. Ich habe gesagt, das ist eigentlich ein schönes Thema, was ich gerne weitermachen möchte. Und irgendwann musst du einfach mal anfangen, deine gute Idee in vernünftige Strukturen zu packen. Da braucht es Unternehmensnamen, eine Website, es braucht ein Logo und vor allen Dingen, es braucht viel Content, der gut und solide strukturiert ist. Wenn man so ein weites Feld wie Karrieremanagement nimmt, dann ist das nicht ganz banal, sowas aufzusetzen. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, hier mal 3 Jahre lang sich ganz tief in diese Thematik reinzusetzen. Und so habe ich dann gesagt, ich mache jetzt auch schon Drive.
Und rückblickend würdest du sagen, der eigene Unternehmer, der eigene Herr über sein Consulting zu sein, das zahlt sich aus? Das fühlt sich nochmal anders an als Teil einer Riesenorganisation?
Also es zahlt sich persönlich aus im Sinne von, wenn ich finde, etwas ist gut genug, dann gehe ich damit an den Start. Es zahlt sich persönlich aus, wenn ich sage, an dem und dem Tag oder in der und der Woche habe ich leider keine Termine frei, weil ich, keine Ahnung, irgendwo auf Ibiza bin oder so. Ja. Dann gibt es dann keine Rückfragen. Das ist sehr angenehm. Mhm. Und finanziell, sage ich dir, ist es nicht so, dass ich mir überlege, wie ich die dritte Villa am Mittelmeer einrichte. Ja. Ja. Es ist ein ehrliches, gutes Handwerk, mit dem man ähnlich wie ein Anwalt für einen Fachanwalt für Arbeitsrecht oder so vernünftig Geld verdienen kann. Und es ist jetzt nicht so, dass man sich zurücklehnt und denkt so, lass uns noch ein bisschen Kaviar besorgen. Puh, ist nichts mehr zu Hause.
Das mache ich jetzt hier auch. Hier wird gleich ich nenne ihn einfach den Jofix Glamour Rap. Hier wird der nächste hier gebaut. Creme fraiche schon drauf, genau. Ja, stärk dich auch nochmal, weil wir kommen gleich zum nächsten Kreuzverhör.
Ich habe mich also gerade gestärkt. Während Max kaut, sage ich, wir stärken uns mit kalter Ente. Cremant und Champagner gibt es hier nicht, sondern ich habe einfach ein Weißwein und ein Sekt zusammengekippt, etwas Zitronenschale reingemacht. Ist sehr frischend. So ein 50er-Jahre-Drink aus der Godesberger Republik. Schmeckt's dir? Trinkst du gerne?
Ich finde das super. Und mein Freund ist gerade einkaufen, während wir diese Folge hier aufnehmen. Und ich würde mir wünschen, er würde es hören. Auf der Einkaufsliste fehlt noch genau Blini, Creme Fraiche, Kaviar, Zitrone bitte einmal. Ne, Zitrone haben wir noch, bitte einmal mitbringen, denn das hier, das bringt mich richtig nach vorne. Okay,
super. Also für heiße Tage definitiv gut.
Ja. Finde ich super. So, und dann kommen wir mal zur ersten einzigen Kategorie. Kommen wir mal zu
Queer gecheckt.
Die Regeln, die sind hinreichend bekannt. Ich gebe dir einen Satz anfangen und du vervollständigst mir den. Bereit?
Mhm.
An Business Schools wie der ESCP und auf Ibiza gilt gleichermaßen?
Work hard, play hard. Also an der ESCP habe ich gerade eine Vorlesungsreihe zu Career Hacks abgeschlossen. Alle Studenten super pünktlich, mucksmäuschenstill, die Leute haben mitgeschrieben, herausfordernde Fragen gestellt. Also wirklich sich konzentriert mit der Thematik auseinandergesetzt. Und ich weiß, die Partys und alles, was die ÖSCP zum Campus Life organisiert, da wird ordentlich gefeiert. Das ist mit die coolste Zeit der Welt. Work hard, play hard, auch auf Ibiza. Also, dass man da play hard machen kann, glaube ich, muss ich hier nicht weiter groß erläutern.
Dass, du, ich habe Bilder am Kopf. Wenn ich hier mir das Catering anschaue, ich weiß, dass du kannst das gute Leben genießen, genau.
Und work hard, warum auf Ibiza? Weil ich mache dort gerne so Sommerseminare. Dazu kann man sich anmelden. Die nenne ich Ocean Drive Cruise. Und da, wir mieten da mal gerne eine große Finca, einen schönen Blick aufs Meer mit einem riesigen Pool, einem Garten, so im Nordwesten der Insel. Und da kommen dann so 10 Personen zusammen für 3 Tage. Die sind morgens, mache ich Inputs zu Karrierethemen. Nachmittags arbeiten sie ihre eigenen Sachen aus. Ich bin dabei und unterstütze. Dann machen wir einen Wrap-up. Abends kommen dann deren Freunde und Familie, die eben dann auch normalerweise auf der Insel Ferien machen, mit zu uns. Mhm. Und dann wird gegrillt und getrunken und gechillt. Und das ist ein wunderschönes Setting. Aber es ist natürlich schon auch für mich harte Arbeit.
Also ich habe keinen Zweifel, dass du gebräunt zurückfliegst. Aber fliegst du auch erholt zurück nach dieser Woche?
Auf jeden Fall, weil nach dieser Woche schließen sich dann nochmal 2 Wochen nur mit Freunden an.
Auch da, du weißt das Leben zu genießen. Kommen wir direkt zum nächsten Satz.
Ja.
Promovieren und das Führen einer Beziehung haben gemeinsam das?
Man in beiden einen Durchhaltewillen braucht, einen eisernen Durchhaltewillen. Willen, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, auch wenn es zäh und schwierig wird. Ja, das passiert bei einer Dissertation genauso häufig und so oft wie in einer Beziehung. Und klar, wenn man merkt, man ist auf dem Holzweg, sei es nun beim Promovieren oder in der Beziehung, dann muss man auch sagen, okay, nach reiflicher Prüfung, wir brechen das ab.
Mhm.
Aber es muss halt reiflich geprüft sein. Und ich bin kein großer Freund davon, Sachen anzufangen und dann so, dann vielleicht doch nicht, das Ganze wieder abzublasen. Also wenn ich sage, ich mache was, dann ziehe ich das auch, so gut ich es kann, wirklich bis ans Ende durch.
Du, und auf den nächsten Satz, auf den bin ich auch gespannt. Diesen Coaching-Ratschlag sollte ich mir selbst ebenfalls gern mal öfter geben.
Also ich weiß jetzt nicht genau, wie du im beruflichen Kontext bist, aber ein Coaching-Ratschlag, den ich gerne und oft gebe, ist, you're nobody's bitch without your permission.
Okay, ja.
Und zwar steckt dahinter dieses Jammern nicht. Ich merke sehr oft, dass Leute, klar, sie kommen mit ihren Sorgen hierher oder auch wenn man irgendwie abends jemanden kennenlernt in einer Veranstaltung. Es wird sehr schnell über die Chefs genörgelt und über die schlechte Unternehmensführung und über die bösen Kollegen und über den Kunden und nörgel, nörgel, nörgel. Und es wird sehr wenig drauf geachtet, was ist eigentlich mein Anteil an dieser ganzen Sache. Und lasse ich das zu? Höre ich zu? Gebe ich denen das Signal, dass ich mir das weiter anhören möchte? Und wenn ich mit Mandanten zusammensitze, die jetzt eine Mobbing- oder eine Burnout-Thematik haben, dann machen wir oft ein systemisches Wirkungsgefüge. Das ist so eine Analyse-Technik mit einem großen Blatt Papier, so 1 Meter mal 2 Meter, mit einem Bleistift. Das braucht so 5 bis 10 Stunden und schreibt die ganzen verschiedenen Systemelemente auf, guckt, was beeinflusst sich positiv, negativ, aufschaukelnd, beruhigend, um ihnen selber zu zeigen, an dieser und an jener Stelle hast du das System mit befeuert.
Und da würdest du sagen, das halt bei dir auch jedes Mal mit nach? Also da kannst du auch was mitnehmen?
Also ich war oft schon someone's bitch without my permission, ja.
Ja.
Nicht nur.
Du, dann kommen wir mal zu dem Thema, du als queere Person hast eine, und das sind wir gerade durchgegangen, eine beeindruckende Karriere bis heute hingelegt. Und ich bin mir ziemlich sicher, da kommt noch was. Kannst du dich zurückerinnern an das Consulting in so den späten 90ern, als du gestartet bist und du gesagt hast, hey, ich bin Stefan und ich bin schwul, ich stehe auf Männer. War das ein Thema? War das schwierig? Gab es mal den Moment?
Ich habe immer ganz tief den Standpunkt vertreten, zu sagen, wen ich attraktiv finde, das geht nur mich was an. Mhm. Und im Zweifelsfall die andere Person. Deswegen sind die anderen da ein Stück weit raus.
Ja.
Ich habe im beruflichen Kontext immer das Thema schwul sein oder ich bin schwul im Nebensatz platziert. Also in Frankreich, damals war der Anfang der 90er, hatten wir auch die ganzen 90er durch, gab es einen großen Club, The Queens, auf den Champs-Élysées. Und ich habe dann am Montag, Dienstag einfach gesagt, ja, ich war am Wochenende im Queens, gehe da gerne hin, ich finde das eine gute Vibe. Und dann haben die sich auch schon gedacht, so, okay, gut, dann ist der wahrscheinlich ein Stück weit nicht für Frauen ansprechbar. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es natürlich auch ein bisschen so als dezente Werbung gemacht, ja, weil jemand, der auch das Queens kennt, denkt sich ja vielleicht,
if you know, you know,
ganz genau. Das war ja die Zeit, bevor es Internet gab und Apps und sonst was. Man musste ja irgendwie sich erkenntlich, also ja, sich zu erkennen geben. Ja.
Und gab es darauf Feedback? Also hast du gemerkt, das auf einmal wird die Stimmung frostiger oder Menschen behandeln dich anders mit dieser Information, du warst am Wochenende im Queens?
Nein, also in Paris überhaupt nicht. Wo auch in der Schweiz war das überhaupt kein Thema. Da, wo es ein Thema war, war in Mexiko. Ich hatte das gleich in meiner Antrittsvorlesung, habe ich gesagt, ja, ich bin mit einem Kolumbo-Argentinier zusammen. Wir waren damals noch nicht verheiratet. Und habe das so en passant erwähnt.
Der im Übrigen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, der hier gerade auch schon da war und den ich ganz reizend finde. Also
vielen Dank.
Shoutouts an deinen Mann.
Vielen Dank. Ja, ich hab großes Glück gehabt mit ihm. Ich habe dann erwähnt, ich bin mit einem Kolumbo-Argentinier zusammen und ich war nicht 40 Minuten zurück in meinem Büro. Da stand ein 20 Jahre älterer Professor im Rahmen und meinte, ah, hallo Stefan, ich hab gesehen, wie war deine Antrittsvorlesung? Ich sage, ja, danke, war alles gut gelaufen, alles schick. Da meinte er, du, darf ich dir einen Tipp geben? Ich sage, ja, klar, gerne. Er so, erzähle nicht, dass du homosexuell bist. Ich so, okay, das ist jetzt schon sehr spezifisch. die Information muss schnell gekommen sein.
Ja.
Gesagt, ja, das ist ja ein sehr katholisches Land und das sind Sachen, darüber redet man hier nicht. Und da habe ich gesagt, ich verspreche dir, ich werde das nicht als ein zentrales Thema in meiner Vorlesung platzieren. Aber wenn die Leute mich fragen, dann werde ich dazu stehen. Ich konnte mir das auch ein Stück weit erlauben, weil kurioserweise, das hat jeder, der schon mal nach Südamerika gegangen ist, um da zu arbeiten, gemerkt, wenn du aus Europa kommst, egal ob klug oder dumm, die Leute vergöttern dich, weil sie alles denken, alles, was aus Europa kommt, ist wahrscheinlich getränkt mit Wissen. Also ich hatte da relativ guten Rückenwind im Standing. Wobei ich gar nicht glaube, dass ich so ein kluger Mensch bin. Ich habe einfach nur mein Feld kenne ich einigermaßen gut und kombiniere das so, wie ich es halt dann tue. Gut, ich mache es nicht als Zentrum des Themas, der Vorlesung, aber ich halte mich nicht zurück. 2-3 Tage später kam einer der Studenten auf mich zu. Flamboyant Queen, also anders kann man es gar nicht sagen. Der gesagt hat, ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie das erwähnt haben. Es sind, keiner sagt das hier. Ich glaube, hier gibt es mehrere als nur uns beide. Mhm. Und ich so, ja, wahrscheinlich schon, ich hoffe. Und er hat gesagt, fühlt sich super alleine und es ist für ihn super ein Rückenwind, dass er im professoralen Kontext in dieser Gruppe, dass er da Leute hat, die dazu stehen und für die das anscheinend kein Problem ist. Also von daher bin ich dann dabei geblieben.
Und sag mal, wenn du an deine Zeit bei Accenture zurückdenkst und da ja schon auf einem sehr senioren und sehr erfolgreichen Level unterwegs warst, wie ist denn die Stimmung auf den Management-Etagen deutscher Vorstände, deutscher Beratung? Kannst du mich da mal mitnehmen? Weil, also jetzt arbeite ich auch in der Beratung, aber ich sag's mal so, bis auf den Management-Floor schaffe ich selten.
Also wir hatten bei Accenture das große Glück, dass wir einen sehr, sehr, sehr Senioren, den, ich weiß nicht, wie ich den Titel richtig hinkriege, Chief Operating Officer für Western Europe, glaube ich, war er. Er ist inzwischen Vorstand, Vorsitzender bei Randstad. Mhm. Sander von der Nordend, der hat das sehr deutlich und bewusst platziert, das Thema. War für jeden aus der Community ansprechbar, mhm, und hat einfach gesagt, es ist ein Hygienefaktor. Wir müssen damit einfach normal umgehen hier in Westeuropa.
Ja.
Sander hat auch in Davos mit anderen queeren C-Levels Podiumdiskussionen gehalten und so weiter. Also sehr, sehr sichtbar. Mhm. Deswegen war das für uns keine große Schwierigkeit. Ich glaube sogar, dass wir jetzt hier im westeuropäisch entwickelten Großstand-Kontext damit sehr wenig Schwierigkeiten haben inzwischen. Also meine jüngeren Freunde, die so Mitte 20 sind, 20, 35, sowas, die Kante, die sagen, für uns ist das, ob jemand queer ist oder nicht, so interessant wie, der mag halt gerne Volleyball und der andere spielt halt eben Basketball. Okay, gut, das ist jetzt nicht mein Sport, aber lass die mal, das ist so deren Ding. Mhm. Wenn man dann natürlich ein bisschen mehr in die Provinz reingeht, dann wird's, glaube ich, auch schon in Deutschland recht düster. Und erst recht natürlich in anderen Ländern um die Welt.
Stefan, jetzt hast du gerade gesagt, du warst Pride Lead für Accenture im Dachraum. Du warst Pride Lead Sponsor in Russland. Du warst in Mexiko, in Frankreich. Heißt, du hast viele Kulturen gesehen. Kannst du jeder queeren Person im Business-Kontext ein Outing empfehlen?
Nein, kann ich nicht. Also mal abgesehen von den Leuten, die Adult Video Content Production machen, den natürlich, weil dann wirkt einfach ihre Performance glaubwürdiger und authentischer. Mhm. Aber die meisten der anderen Bevölkerung, da würde ich sagen, man muss im Kopf haben, dass man in einem Unternehmen erstmal arbeitet, um einen Nutzen zu stiften. Und klar, wenn es für mich risikolos ist, dann kann ich gerne ein Beispiel geben und zeigen hier, also ich bin so und das kann euch jetzt gefallen oder nicht, aber so ist es halt. Ja. Aber man muss extrem aufpassen, dass man auch, also ich sage jetzt mal als Schwuler oder als queere Person, nicht das Thema, ich muss zu mir stehen, über das Thema, ich muss hier einen Nutzen schaffen, setzt. Wenn ich zum Beispiel zu irgendeinem Facharzt gehe, dann möchte ich vor allen Dingen, dass er mir seinen Nutzen im Sinne von seinem Wissen und seiner Facherfahrung gibt und mich heilt. Was der jetzt privat macht, das ist mir ehrlich gesagt relativ egal, wenn er gut in seinem Fach ist.
Also es macht doch der Kulturraum, also bin ich Land, bin ich Stadt, bin ich Russland, bin ich Paris, das macht einen großen Unterschied. Wenn es darum geht, möchte ich mich im Business outen.
Richtig.
Gibt es denn Fallen, in die queere Personen leichter, schneller tappen im Business, in der Karriere als unsere straighten KollegInnen?
ich glaube schon. So als Privatmensch muss man ja darauf, im Grunde auf zwei Sachen achten, dass man gemocht wird von seinem Umfeld, mhm, ja, und dass man respektiert wird. Im Ende muss man erst respektiert werden und dann gemocht und nicht umgekehrt. Wenn man das umgekehrt hat, dann sagt man immer nur ja, obwohl man nein sagen will. Also das ist so als Privatmensch der reife Weg, den man bringen muss. Als Berufstätiger muss ich vor allem den Fokus darauf haben, bin ich nützlich? Bin ich nützlich für meinen Arbeitgeber? Sagt mein Arbeitgeber am Ende des Monats, es macht Sinn, dass der weiterhin sein Geld kriegt, ja, dass ich diese 40 Stunden nach deutschem Arbeitsgesetz Lebenszeit von jemandem kaufe, damit er dies oder jenes macht. Und was ich so als Karrierefallen oder als rutschiges Terrain beobachte bei jetzt in dem Umfeld, den ich so sehe, ist also zum einen mal Falle 1, dass die Leute ein bisschen zu vocal sind, zu laut und man durch das Überbetonen des ich bin queer und ihr müsst das akzeptieren, also dieses respektiert werden vom Privatmann, die Leute, seine Kollegen und auch die Kunden verschreckt. Und da sollte man Acht geben, dass man merkt, stopp, in welchem Kontext bin ich hier und was passt hier hin und was passt hier nicht hin. Das wäre so mal aus meiner Beobachtung eine Falle. Eine andere ist angefeuert durch die ganze Diversity and Inclusion, D&I, Literatur, die es gibt, auch jetzt Pride Month natürlich, dass man, wenn man nicht wirklich drüber nachdenkt, das Gefühl hat, weil ich zur queeren Community gehöre, habe ich ein Recht auf dies, auf das oder auf jenes. Und im Business-Kontext ist es einfach so, nein, du hast ein Recht, fair behandelt zu werden, genau wie jeder andere hier. Und sonst gar nichts. Also ich finde es richtig und finde es gut, wenn man im Unternehmenskontext sagt, wir sind hier, we're here, we are here, we are queer, get used to it. Okay, aber wir arbeiten hier und das ist unsere Leistung und am Ende wirst du für die Leistung bezahlt. Also dieses Entitlement oder so eine ungerechtfertigte Bevorzugung zu erwarten. Und vielleicht noch eine dritte Falle. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir zu schnell hinter jeder Ecke eine Diskriminierung vermuten, weil irgendein Typ irgendwas gesagt hat, was er gar nicht groß reflektiert hat und was dann dazu führt, dass man sagt, okay, das war jetzt schwulenfeindlich und da muss ich jetzt agieren und so. Meine Empfehlung in solchen Kontexten ist, ich habe das auch selbst erlebt, dass man es versucht, auf die humoristische Weise ein bisschen zu nehmen und zu entkräften, ja, und sozusagen irgendwie meinetwegen, du hast, das, was du jetzt gesagt hast, ist gut, dass du dich nicht für so einen Diversity- und Inclusion-Preis bewirbst gerade, weil das wären wahrscheinlich Abzugspunkte, ja.
Und wenn ich dir gerade so zuhöre, stelle ich mir doch aber die Frage, hast du bei all den Fallen, in die wir tappen können als Community, hast du auch konkrete Tipps, um die eigene Karriere voranzutreiben?
Generell, um Karriere voranzubringen, und das als Schwuler, ich überlege kurz. Tipp 1, man muss wissen, dass man welches Fachwissen man hat. Das muss man ausbauen, lernen und das, so gut es geht, richtig gut machen. Also Fachwissen ist mal das allererste, was man aufbauen muss. Hat noch nichts mit Homosexualität zu tun oder mit Queerness. Das zweite ist, man muss Erfahrungen sammeln. Egal welches Projekt, egal wie blöd die Situation ist, man lernt immer. Immer, 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 jeden Tag. Man lernt neu dazu und man guckt, wie gut komme ich mit der Situation klar, etc., etc. Also dieses Erfahrung aufbauen, Fachwissen öfter anwenden, das ist der zweite Tipp, um gut Karriere zu machen. Gilt auch noch nicht nur für Homos oder für queere Personen.
Glaubst du aber, dass wir besonders gut sein müssen in dem, was wir machen? Also, dass das Thema Leistung noch mal stärker im Mittelpunkt steht?
Glaube ich persönlich nicht. Mhm. Ich komme gleich auf den Punkt. Ich glaube, wenn man sich richtig managen lässt, dann lässt man sich von seinem Manager erklären, was soll ich leisten? Kann ich das mit meinem Fachwissen, dann wird das abgeliefert, Haken dran, fertig. Ich glaube nicht, dass man so sagen muss, der Schwule muss so die extra Meile laufen. Mhm. denke, habe ich keine Anhaltspunkte, das so zu sehen.
Okay.
Was ich aber sehe, ist, dass man sich als Drittes fragen muss, gibt es vielleicht irgendwie ein Risiko durch die Tatsache, dass wir hier zusammenarbeiten? Ein Risiko fürs Geschäft, ein Risiko für den Teamzusammenhalt. Und wenn man das spürt, dann sollte man also im Sinne von Tipp für queere Personen, sollte man das Risiko ansprechen und gucken, ich glaube, da ist ein Thema. Wisst ihr, wie wir das irgendwie lösen können? Oder ist das nur in meinem Kopf vielleicht übersehe ich das, also oder überdimensioniere ich das ja in meiner Wahrnehmung. Mhm. Und da, wo es dann wirklich aus meiner Sicht für Schwule interessant wird oder für Queer-Personen interessant wird, ist die persönliche Nähe. Also neben Fachwissen, Erfahrung und Risikominimierung braucht es persönliche Nähe, damit die Leute gerne mit einem arbeiten. Ich arbeite lieber gerne mit Leuten zusammen, die ich sympathisch finde. Und ich denke, da können wir ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich nachgelesen, aber jeder, der ein Outing gehabt hat und der gemerkt hat, ich passe hier nicht so wirklich rein in den Kontext, der hat eine bessere Antenne entwickelt, um zu sagen, was will denn der Stakeholder, der Gegenüber, was braucht der, passe ich da hin, was kann ich hier sagen, was passt hier nicht hin. Mhm. Und ich glaube, da ist also im Sinne von Karrieretipps, nutzt das, dieses aufmerksame Beobachten, wie ist das Umfeld um mich rum, weil je mehr man auf das Umfeld resonierend reagiert, desto mehr wird man auch wertgesetzt. Und dann haben wir den ganzen Punkt zusammen mit persönlicher Nähe, mit Fachwissen, Erfahrung und Risikominimierung.
Du, wenn ich dir so zuhöre, da halt auch was nach, weil ich für mich so denke, ich bin teilweise damit erstmal beschäftigt, den Raum zu lesen und zu verstehen, was sind gerade irgendwie die Bedürfnisse der anderen im Meeting, bevor ich mich überhaupt selber frage, was halte ich eigentlich davon? Das ist Fluch und Segen zugleich, aber da halt auf jeden Fall was nach, ja? Kann ich nachvollziehen.
Ja, und das kann man ja auch wirklich gut nutzen. Also ich weiß, ich brauche, um selber gut eine Leistung abzuliefern, muss ich mich vergewissern, dass ich einigermaßen klar weiß, mit wem habe ich es zu tun. Das, ich habe manchmal bei Kollegen, die nicht das Glück haben, queer sein zu dürfen, da sehe ich die...
Also diese Formulierung und diese Lesart, das ist ja schon fast Headline-verdächtig hier. So wird dieser Podcast wahrscheinlich heißen.
Da sehe ich das Gefühl, die gehen dahin, sagen, ich weiß, was ich sage, ich sage das und dann passt denn das oder nicht. Und ich denke mir, das wird so, also das könnte noch besser fliegen, so, wenn du dich ein bisschen drauf einstimmst. Das ist wie bei Comedy im Grunde, wenn du nicht weißt, wer sitzt im Publikum.
Du, und jetzt hast du es jetzt gerade schon angesprochen, Comedy, das ist ein Stichwort. Ich lasse dich hier nicht aus diesem Showfix, bevor wir dieses Thema nicht angesprochen haben. Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Hobbys und denke mir, Mensch, als mir könnte noch ein guter Fechter werden. Ich wäre gerne Rennradsportler. Neulich wurde mir attestiert, ich bin eigentlich der geborene Golfer. Zahnarztgattin wäre ich auch gerne. Während ich aber noch suche, hast du dein Steckenpferd schon gefunden, weil du hast die Stand-Up-Comedy für dich entdeckt. Das musst du mir jetzt bitte nochmal am Ende dieses Showfixes erklären. Wie bist du bitte dazu gekommen?
Also, ist richtig. Ich mache das so seit anderthalb Jahren. Ich wollte sowieso ein neues Hobby für mich entdecken, was ein bisschen anspruchsvoll ist und was nicht zu sehr schweißtreibend ist, weil ich bin jetzt nicht so der große Sportler.
Ja.
Ich habe immer schon gerne Comedy geguckt, Stand-Up-Comedy, und dachte, ah, das ist cool, ich bin Rheinländer, die Leute lachen, auch wenn ich mal was sage, also hin und wieder. Dann dachte ich, das mache ich einfach, ich gehe auf so eine Bühne und ja. Und dann habe ich mich natürlich ein bisschen vorbereitet und habe gemerkt, oh, das ist doch komplizierter, als ich dachte. Und habe dann angefangen, einen riesigen Respekt vor dieser ganzen Zunft zu entwickeln. Ich glaube, das ist das Schwerste, was man auf einer Bühne machen kann. Jetzt haben wir aber bei Stand-Up-Comedy einen schönen, relaxten Kontext, weil du kannst dich relativ problemlos an so einem Open Mic anmelden. Stehst dann 5 Minuten auf der Bühne und danach ist es dann auch vorbei. Aber die Vorbereitung von so einem Text, das Aufbauen deiner Pointen, zu gucken, wie du das Ganze performst, wie du es deliverst, eine Pause machen, wo das Publikum lachen kann, ohne dass sie zu lange ist, damit das Publikum merkt, so, ah, hier hätten wir lachen sollen, aber das war doch eigentlich witzig, was ist denn das für ein Idiot? Das ist alles gar nicht mal so einfach.
Ja.
Auch nicht einfach ist, oder noch mit das Schwierigste ist, wenn du in so ein auf so eine Bühne gehst, du guckst in 200 Gesichter und du weißt, innerhalb von 30 Sekunden haben die entschieden, finden sie dich gut oder doof. Und du kennst die nicht. Du kannst eben keine große Forschung über die machen. Was sitzt da für ein Bildungsniveau? Was haben die für private Themen? Wer hat gerade Knatsch? Und du gehst da raus und denkst, naja, ich möchte die einfach nur irgendwie nett unterhalten. Das ist sehr, 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 sehr schwer. Und ich hab's gemacht, weil ich gerne auf Bühne stehe, oder ich mache das gerne hin und wieder, weil ich gerne auf einer Bühne stehe.
Mhm.
Und ich habe gemerkt, für meine Vorträge und meine Seminare, da hat es mir wirklich viel gebracht, weil ich baue jetzt manchmal Inhalte anders auf. Und letztes Jahr einen großen Vortrag in Berlin gehalten. Der war sehr Comedy-lastig und Leute waren danach ein bisschen so schockiert, weil ich bin mit Pomp und Trompeten angekündigt worden im Anzug. Und dann kam dann so jemand, der nur so Witze gemacht hat. Also natürlich zum Thema. Aber das hat Spaß gemacht, ja. Und irgendwie, man muss ja seinen Vortragsstil frisch halten. Und ja, solange man denkt, hat man Spaß. Also mir macht Comedy Freude, ja.
Und auch wenn Wissenschaft und Comedy sich treffen, dann ist Herr Professor Dr. Gellrich im Spiel. Das klingt wunderbar. Und jetzt, willkommen zur letzten Frage. Du wirst hier nicht entlassen, ohne die Frage beantwortet zu haben. Denn mich interessiert natürlich, an welcher Stelle hättest du dir gern schon mal einen Ratschlag gegeben? Welcher wäre es gewesen? Und vielleicht magst du mir auch erzählen, was hätte es denn verändert?
Also früher hätte ich eher darauf oder mir eher ins Buch schreiben sollen, du bist nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere dich wollen.
Mhm.
Ich hab mich zwar nie verstellt, ich bin mir eigentlich immer treu geblieben. Ich muss auch sagen, ich habe auch immer Glück gehabt, in Kontexten zu sein, wo es nicht allzu schwierig war. Also jedenfalls in meiner Wahrnehmung nicht. Ich war zu viel Adrenalin im Kopf. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass alle gesagt haben, boah, ist der cringe. Aber ich bin mir immer treu geblieben, aber ich glaube, ich habe mir früher mehr oder viel zu viel Gedanken darüber gemacht, was andere von mir denken. Und heute gebe ich den Leuten zwei Möglichkeiten, ja, like it or leave it. Ciao. So, damit ist für mich der Drop gelutscht.
Und damit getraue ich mir eigentlich gar nicht mehr das Schlusswort hier für mich zu beanspruchen, denn das war wundervoll. Lieber Stefan, ich sag vielen herzlichen Dank für sehr exquisite Meetingverpflegung, sehr gehaltvolle Gedanken, sehr unterhaltsame Gedanken. Ich sag vielen Dank für ein Jofix Glamour Extended Spezial. Und wenn ihr jetzt denkt, Jofix Glamour, das klingt aber sowas von nach mir, oder ihr aber denkt, ja Mensch, also noch mehr Insights von Stefan, die täte ich aber wohl gut gebrauchen, schreibt eine Mail an vorzimmer@jofixglamour.de. So oder so, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen herzlichen Dank dir. Auf bald.
Danke dir auch. Hat echt Spaß gemacht. Ciao.